eine Idee ist immer gut, aber wenn es keine Anwendungen gibt oder keinen Nutzen gibt, ist natürlich eine Idee eigentlich auch fast schon wertlos.
Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ich habe heute einen Gast und der kommt von gar nicht so weit her. Tatsächlich aus meiner alten Heimat, wo ich fast 10 Jahre gewohnt habe, Bremen. Wir sitzen ja hier in Sottrum mittlerweile, also knappe 20 Minuten werdet ihr wahrscheinlich hergebracht haben. Genau. Und wir reden heute über dieses gute Gerät und wie ihr das entwickelt habt, was ihr daraus gemacht habt und was man damit anfangen kann. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir Hendrik Thamer im Podcast und schön, dass du da bist, Hendrik.
Ja, vielen Dank, Christopher. Ich freue mich, da zu sein und über dieses Gerät ein bisschen zu erzählen, was wir die letzten Jahre so gemacht haben.
Ja, cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde ganz gerne eigentlich damit starten, dass wir gar nicht so sehr über das Gerät reden, sondern erstmal ganz kurz wissen, wer bist du eigentlich und was machst du? Und dann danach so ein Stück weit auch in die technischen Einzelheiten des guten Stücks eingehen. Aber vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie du eigentlich zu dem Ganzen gekommen bist und ein paar Worte über dich erzählen.
Ja, gerne. Ich bin Hendrik, 43 Jahre alt. Jetzt hier CEO und Mitgründer der Cellumation GmbH. Mein Weg dahin war ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe damals in der Nähe von Hamburg sehr, sehr schlecht Abitur gemacht mit einer 3,4 als Durchschnittsnote, also gerade geschafft. Habe danach gedacht, was studiere ich denn? Und hatte damals gehört, dass Informatiker sehr viel Geld verdienen später und habe dann in Oldenburg Informatik studiert. Dann nach dem Abschluss des Studiums den Wunsch gehabt, noch zu promovieren und das hier auch gar nicht so weit weg in Bremen am Bieber-Institut dann in die Realität umgesetzt. Ja. Und da habe ich ja zusammen mit meinen Mitstreitern ja eine unheimliche Freiheit gefühlt. Also wir konnten sehr viel selber machen, wir haben tolle Sachen entwickelt und da ist dann auch habe ich auch meine Mitgründer kennengelernt und da haben wir dann, nachdem wir so viel für andere Firmen gemacht haben, haben wir dann die Idee gehabt, ja, lass unsere eigene Firma aufbauen und das haben wir dann gemacht, total naiv. Also hätte ich damals gewusst, was ich jetzt weiß, hätte ich es niemals gemacht.
Tatsächlich,
krass. Ja, ist schon ein langer Weg. Ja. Aber im Endeffekt, jetzt kann ich mir auch nichts anderes mehr vorstellen.
Bin ich gleich mal gespannt, dass wir da ein bisschen tiefer einsteigen. Ich hatte auch gesehen in der Vorbereitung, dass du tatsächlich auch mal ganz kurz als Abteilungsleiter im Bereich Robotik gearbeitet hast. Deswegen, du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt euch im Studium kennengelernt. War das dann nach dem Studium oder währenddessen, wo du da tätig warst?
Das war während der Doktorzeit. Also es war genau da nach dem Studium. Dann hat man ja normalerweise in der deutschen Uni so 5-6 Jahre Zeit, um den Doktor zu schreiben. Und da habe ich dann alle kennengelernt. Und ich bin tatsächlich relativ schnell in diese Abteilungsleiterrolle reingewachsen. Weil ich habe zwar Informatik studiert, aber ich bin nicht so gut im Programmieren. Mhm. Und ich bin auch nicht so gut in detailtechnische Sachen ausarbeiten. Aber ich bin sehr gut tolle Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen und dafür vielleicht die passenden Investoren zu finden, die passenden Mitarbeiter und das drumherum aufzubauen. Und das war dann auch schnell meine Rolle in dem Unternehmen und das macht mir Spaß. Ich verstehe alle technischen Aspekte, ich kann das auch auf einem ausreichend guten Level erklären, aber im Detail bin ich auch schon lange nicht mehr drin und es ist auch gut so.
Jetzt müssen wir gleich mal, glaube ich, den Zuhörern erklären, was ihr genau macht. Also ich versuche es mal in meinen Worten wiederzugeben. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Und so von dem, was ich gesehen habe, würde ich jetzt sagen, wenn du jetzt irgendwie DHL bist oder Hermes, also so ein Lieferlogistikunternehmen und versuchst halt alle möglichen Größen von Paketen bei dir über die Bänder zu kriegen, dann führt das ab und zu mal zu Problemen, weil vielleicht was Sperriges dabei ist. Und das habt ihr gelöst mit der intelligenten quasi Möglichkeit, ja, ich sag mal, Pakete zu sortieren und dann wieder den Fluss herzustellen. So habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. Und vielleicht magst du mal ein bisschen was dazu erklären, was ihr genau mit Cellumation macht sozusagen.
Ja, du hast es schon gut beschrieben. Also der Anwendungsbereich ist richtig, sortieren, Pakete bewegen, aber nicht so, wie man sich das normal vorstellt. Also der normale Zuhörer hat wahrscheinlich Fördertechnik, kennt er beim Flughafen, wenn der Koffer abgegeben wird und dann fährt es irgendwo rein. Genau. Das ist der einzige Berührungspunkt. Ja. In Logistikzentren heutzutage sind solche Förderstrecken kilometerlang und die werden einmal gebaut für eine spezifische Anforderung und wenn man was ändern möchte, dann ist man eigentlich verloren. Mhm. Also es gibt Kunden, die schmeißen lieber was weg und bauen neu, anstatt irgendwas Passendes oder was zu ändern. Und das haben wir uns damals.
Also tatsächlich so eine komplette Halle, wo sie dann sagen, wir reißen die ab und bauen
Teile
neu,
davon, weil, ja. Teile davon, also Teile der Förderstrecke. Mhm. Und das haben wir uns damals gefragt. Wir hatten ja durch die Zeit an der Uni sehr viel mit Logistikforschung zu tun und das sieht man ja überall, es kommen Roboter in jede Anwendungstätigkeit, in der Logistik auch ganz stark. Aber wir haben uns immer gedacht, warum kümmert sich keiner um das Herzstück so eines Logistikzentrums, der Fördertechnik? Und das war so ein Gedanke. Und irgendwann gab es tatsächlich die Projektanforderung. Wir brauchten genau so eine ganz flexible Fördersystem, was wirklich in alle Richtungen sortieren kann, Reihenfolgen bilden kann, gab es nicht. Mhm. Und dann hat einer meiner Mitgründer, hat dann bei YouTube damals wissenschaftliche Recherche gemacht und kleine Fußballroboter gesehen. Und die hatten auch solche drei Räder und konnten sich quasi in alle Richtungen bewegen.
Ja.
Die Grundidee war, wir nehmen so einen Roboter, drehen ihn um, verbinden ihn mit anderen Robotern und fördern dann die Pakete in alle Richtungen.
Mhm.
Und hört sich super einfach an. Wir waren auch sofort, ja, haben wir dann nach Feierabend am Wochenende aus Resten des Instituts einen Prototyp gebaut. Hat funktioniert. Wir waren natürlich total euphorisiert, zum Professor gelaufen und gesagt, ja, wir haben die Welt gerettet der Fördertechnik. Und er hat uns dann zum Glück auf den Boden der Tatsache ein bisschen zurückgeholt. Aber wir konnten weitermachen und haben daraus dann auf Basis dieser Elemente, das quasi, wir nennen es die Zelle, hat diese drei Allseitenräder, jedes Rad hat einen Motor und hier ist eine Steuerung drin,
mhm,
und die spricht mit den Nachbarn, können wir wie mit Legosteinen beliebige Geometrien realisieren.
Mhm.
Und dadurch sind wir halt viel, viel platzsparender, viel schneller auf der kleinen Fläche und der Kunde kann jederzeit anpassen, egal was kommt. Und das ist unser Riesenvorteil, mit dem wir jetzt unsere Technik in die Welt bringen.
Mich würde ja interessieren, wir haben, oder ich sag mal, Pakete kriegt man ja, seit ich geboren bin, geliefert sozusagen. Jetzt, wie seid ihr auf quasi die Notwendigkeit gekommen? Du hattest gerade über diese Recherche gesprochen,
mhm,
aber gab es dann bei euch im Studium irgendwie Kundenanfragen oder habt ihr da wirklich gesehen, dass da Probleme herrschen in der Industrie, in der Logistik? Oder wie kommt man, also man sieht ja diesen Roboter vielleicht auf dem Spielfeld, aber man muss ja dann auch irgendwie so diese Anwendungsmöglichkeit,
ja,
für eine Strecke finden. Wie kommt man da drauf? Also der normale Angestellte, der vielleicht zu unserem Job arbeitet, der denkt ja jetzt nicht drüber nach, hey, ich gründe ein Unternehmen und baue dann sozusagen einen Roboter, der irgendwie ein Problem löst. Also das würde mich interessieren.
Ja,
wie war der Weg dorthin sozusagen?
Ja, der Weg ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Solche Sachen dann auch von der Idee, eine Idee ist immer gut,
mhm,
aber wenn es keine Anwendungen gibt oder keinen Nutzen gibt, ist natürlich eine Idee eigentlich auch fast schon wertlos. Das war bei uns aber nicht so. Wir hatten den Vorteil, dass wir durch unsere Tätigkeit an dem Institut hier in Bremen immer sehr, sehr nah an der Anwendung waren. Und wir haben halt gesehen, dass es Bereiche gibt, wo bisher Kunden Prozesse mit sehr, sehr langen, großen, riesigen Maschinen lösen, was so nicht sehr effizient ist. Und da haben wir unsere Nische gesehen und da sind wir auch reingestochen. Das ist quasi das Bereich Palettieren und Depalettieren. Das ist, wenn man Pakete zu einer Lage bildet oder eine Lage vereinzelt. Das sind so Bereiche, wo wir einen riesen Vorteil haben Richtung Leistung pro Quadratmeter und auch Flexibilität. Aber es stimmt auch, also es ist halt wirklich so, dass man sich genau die Anwendung suchen muss. Und es ist bisher auch noch jedes Paket angekommen, nicht immer pünktlich, auch ohne uns. Deswegen ist es natürlich auch ein Bereich, wo wir auch in Verdrängung sind zu anderen Systemen, definitiv.
Okay, und jetzt habe ich ja gesehen, ihr habt natürlich auch namenswerte Kunden, mit denen ihr werben dürft. Ihr habt, glaube ich, so ein YouTube-Video bei DHL, das, mhm, war so ein Pilot wahrscheinlich oder auf jeden Fall ein größeres Projekt, was man sehen konnte. Wie seid ihr da rangekommen? Weil das ist ja auch interessant, man ist ein Startup, man hat eine neue Technik, die ist ja auch wahrscheinlich noch nicht jetzt 100 Mal vorher erprobt gewesen und dann so einen Weltkonzern zu bekommen, der das dann auch noch verbaut. Würde mich mal interessieren, wieso der Weg dorthin war.
Das ist total anstrengend, das Schwerste an dem ganzen Prozess ist, das Vertrauen bei Unternehmen und vor allem bei Großunternehmen so zu stärken, dass sie sowas einbauen, weil es ist ja noch nirgendwo erprobt. Man will nicht unbedingt der Erste sein. Und das war nicht so ganz einfach. Wir hatten bei der DHL den Vorteil, dass sie uns in dem Gründungsprozess, den wir hatten, quasi als Mentor begleitet hat.
Mhm.
Und dann kommt so, wie es kommen soll. Wir hatten einmal, das weiß ich noch, im Institut einen Vortrag über unser System. Da war es 34 Grad draußen, so richtig Sommer, und es kamen drei Leute. Und das waren irgendwie 50 geplant. So.
Okay.
Und dann habe ich schon gedacht, oh, na geil.
Die Typischkeit der Krise, einer
genau.
Raus. Und,
ja. Aber dann okay, ziehen wir trotzdem durch mit den drei Leuten. Und da war dann, von den drei Leuten war ein Niederlassungsleiter der DHL da. Und da haben wir dann vorher einen kleinen Test bei ihm gemacht. Und dann hat einer seiner Kollegen unser System gesehen und ein konkretes Problem bei sich identifiziert. Das ist auch das, was du im Video gesehen hast, das, mhm, ist in Greven. Und dann hat er uns das Vertrauen gegeben, das einzubauen.
War vielleicht für die Zuschauer, die es noch nicht gesehen haben, so eine Art quasi T-Kreuzung, würde ich sagen? Oder so,
ja, so eine Weiche, intelligente, genau, Weiche. Genau.
Ja, wo dann die Pakete mal stecken geblieben sind und ihr habt dann sozusagen so gebaut, dass dann eigentlich ein gerader Durchfluss ist und sortiert wird auf zwei Förderbänder.
Genau.
Kann man sich auch angucken. Ich würde gerne nochmal, bevor wir jetzt noch weiter quasi auf das Gerät und die Technik eingehen, noch ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie überhaupt der Weg dorthin war. Du hast ja so ganz kurz erzählt, Studium, dann irgendwie nebenbei den Doktor, dann die Mitgründer kennengelernt und dann in die Selbstständigkeit. und das Wort Freiheit ist ja auch so ein Stück weit gefallen. Mhm. Aber jetzt ist es ja trotzdem so, du warst ja schon als Abteilungsleiter tätig, hast wahrscheinlich auch schon Geld bekommen in dem Studium. Ja, auch schon. Und dann so diesen Schritt in die Selbstständigkeit. So in Deutschland haben wir ja 10% Selbstständige. Da heißt es eigentlich, das ist der Weg in die Pleite. Spätestens dann sozusagen, wenn das erste Mal die Steuer kommt, dann schwimmt man und so weiter. Gibt ja 1000 Vorurteile. Ich glaube, in jedem Film, der so gezeigt wird im Kino, ist der Unternehmer meistens der Böse und nicht der Gute. Also jetzt nicht unbedingt so das erstrebenswerte Bild in der Gesellschaft, wo man hinkommen möchte. Wieso bist du trotzdem da reingegangen? Bist du da familiär vorbelastet? Gibt es irgendwie Unternehmer in der Familie oder gab es einen Moment in dem Studium, wo du gesehen hast, okay, das ist mein Ding. Wie kam es dazu bei dir?
Ja, das ist familiär, aber wahrscheinlich anders, als du denkst. Also mein Vater war auch immer Geschäftsführer und ich habe in meiner Kindheit, habe ich noch die Erinnerung, dass er immer beschäftigt war. Und ich hatte mir das Mindset gemacht, ich werde niemals irgendwie Unternehmensleiter oder sowas, mache ich nicht. Ich bin dauernd beschäftigt, da hast keine Zeit. Mhm. Und das hatte ich auch, ich hatte auch im Studium noch vor, später irgendwo zu einer großen Firma zu gehen, einen sicheren Job und dieses Ganze, was man so kennt, ne? Was du gesagt hast, was das Fernsehen dir so gesagt hat, was eigentlich eine gute Idee ist. Ja. Genau. Und dann habe ich, hat der mein Mitgründer dieses System erfunden und mich dann gefragt, du, Henrik, wollen wir uns da nicht selbstständig machen mit? Ist das nicht ein guter Weg? Oh, und dann war ich so, oh, da muss ich, lass uns eine Nacht drüber schlafen. Und dann hatte ich echt lange überlegt und dachte so, boah, das ist jetzt dieser life-changing Moment, wenn du später 65 bist und hast den sicheren Weg, in Anführungszeichen, gewählt, dann sagst du dir, boah, hätte ich damals gesagt, wir machen's.
Mhm, okay.
Und das wollte ich nicht verpassen. Ich habe dann natürlich dann auch angefangen zu recherchieren, was bedeutet das, welche Haftungsrisiken hat man. Das habe ich dann schnell wieder aufgehört zu recherchieren, ja. weil das ist, kann man machen, aber es bringt ja halt auch nicht weiter.
Stimmt, ja.
Dann haben wir den Weg so gegangen und dann bin ich auch bei meinen Mitgründern wirklich glücklich, weil wir das immer als Team aufgebaut haben und auch, es ist halt wirklich auch challenging Moments. Also es ist manchmal, wenn du was komplett Neues entwickelst und du kannst dir, wir sind jetzt auch ein Startup, das auch noch was baut, was Investoren jetzt auch nicht unbedingt sagen, oh, das ist ja meine Präferenz, meistens wollen ja Software investieren. Genau. Also der Weg ist schon lange und wir haben auch einen relativ ungewöhnlichen Weg, glaube ich, hingelegt bisher.
Magst du da mal ein bisschen drüber erzählen, weil das ist ja, wie du sagst, auch besonders bei euch. Wir haben viele Startups, wo dann manchmal natürlich Produkte irgendwie in irgendeiner Art und Weise verkauft werden, aber die halt nicht so aufwendig sind, wo du dann vielleicht einen kurzen Entwicklungszyklus hast oder wo du eine Dienstleistung verkaufst oder SaaS irgendwie, Software. Und da kann man ja relativ schnell an den Start gehen. So bei euch ist es ja so, es muss entwickelt werden, es muss getestet werden, es soll dann auch noch in großen Firmen eingesetzt werden, die ja bestimmte Qualitätsmerkmale haben. Wie waren so die ersten Schritte? Weil ihr musstet ja auch irgendwie das Ganze finanzieren. Ich habe gesehen, ihr habt ja 2017 gegründet und 2020 dann die EU-Förderung beantragt. Aber es gab ja davor ja 3 Jahre, jetzt wart ihr, wenn ich jetzt so rechne, 43 bist du, ihr habt 2017 gegründet, also warst du da irgendwie Mitte, Ende 30, also Mitte 30 eher, ne? Würde ich sagen, dann so. Ja, genau, ungefähr, richtig? Oder?
2017 war ich 37.
37, ja. Genau. Das heißt, da war ja auch schon ein bisschen Leben hinter dir, also wahrscheinlich auch schon vielleicht finanzielle Verpflichtungen, Wohnung, Haus, jetzt ja, Familie. Da stelle ich es mir besonders schwer vor, dann diesen Schritt zu gehen. Also wie waren so die ersten Schritte? Wie habt ihr das damals gemacht, um das Ganze überhaupt auch zu finanzieren, hinzukriegen und was waren so die Herausforderungen am Anfang?
Vielleicht noch das Thema Familie, das hatte ich jetzt eben gerade nicht erzählt. Ja, das ist natürlich auch noch ein Punkt, den musst du auch mitnehmen. Wir haben auch ein Haus, ich habe Frau, 2 Kinder. Mhm. Die sind natürlich auch nicht sofort begeistert, wenn man sagt, hey, wir gehen jetzt mal einen Abenteuerweg, aber ich habe da immer die Unterstützung und das ist auch total wichtig. Mhm. Sonst ist es auch nicht gut. Wir haben halt relativ schnell auch einen klaren Deal gemacht, wie wir das strukturieren, weil es ist nicht möglich, einfach so ein Unternehmen aufzubauen und dann parallel noch irgendwie 20.000 andere Sachen zu machen. Es muss voller Fokus da drauf. Mhm. Und wir haben dann uns von der Firma her anfangs über Förderung vom Staat finanziert und dann hört das irgendwann auf und dann gab es halt den Moment, jetzt brauchen wir einen Investor, weil Anlauf, Entwicklungskosten, Hardware muss beschafft werden, dann gibt es mal Fehlkonstruktionen, muss man neue Hardware beschaffen, die man nicht im Businessplan vorgesehen hat, also es ist schon ein Auf und Ab. Und da hatten wir damals, da kann ich mich auch noch gut erinnern, hatten wir mehrere Investoren, die Interesse hatten und am Ende ist es dann war dann ein Venture Capitalist aus Österreich und ein spanisches KMU als Investor übrig. Und da haben wir auch lange überlegt, was wir tun. Und wir haben uns damals, das spanische KMU ist auch aus dem Bereich Intralogistik, Fördertechnik, und haben uns für die Spanier entschieden, einfach aus Bauchgefühl. Und im Endeffekt war das auch genau richtig. wir fühlen auch mit denen mittlerweile so wie so ein vierter Gründer, der dabei ist. Die haben uns am Anfang quasi so vom Markt in die Hand genommen, haben auch Maschinen in Spanien verkauft. Und es ist wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis. Ich habe auch extra wegen denen Spanisch gelernt, noch parallel. Einfach um das, um die Kommunikation auch wirklich auf Augenhöhe zu haben.
Und wie seid ihr an die gekommen? Also habt ihr, es ist ja auch ungewöhnlich, dass jetzt ein spanisches Unternehmen in Bremer Startup investiert. Also das ist ja jetzt nicht so der klassische Weg, den man sich vorstellt im Normalfall.
Die wollten eigentlich erst eine Maschine kaufen von uns und haben uns auch sehr, sehr plump angeschrieben. Wir hatten dann auf der Webseite gesehen, dass sie auch noch Konkurrenzsysteme von uns irgendwie anbieten. Und dann haben wir gedacht, okay, nee, das, Jungs, das machen wir nicht. Aber dann haben sie ein paar Mal nachgefragt. Die haben dann sogar noch ihr Unternehmen verkauft, was die Konkurrenzsysteme verkauft hat, um dann in uns zu investieren, und haben uns dann die ersten Jahre bis heute in allem unterstützt. Und es ist natürlich, mein Mitgründer ist auch Chilene, das heißt, er war damals natürlich auch, der spricht Muttersprache Spanisch. Sonst mit meinem Buenos Dias Spanisch damals hätten wir natürlich keine Spanier bei uns investieren lassen können. Aber mittlerweile habe ich auch damals, also jetzt haben wir natürlich mehrere Gesellschafter, aber damals habe ich dann auch Gesellschafterversammlungen auf Spanisch gemacht. Also das ist halt das Los des Gründers. Und manchmal ist es halt wirklich wichtig, auch solche zwischenmenschlichen Sachen wirklich Fokus zu geben. Also was wie eine Sprache dann lernen, um einfach dann wirklich den Weg zu gehen, weil man hängt wirklich stark in einem Boot. Und wenn es auf der Gesellschafterebene gut ist, dann läuft das Unternehmen auch.
Jetzt erzählst du das so ein Stück weit, als wenn das fast normal wäre. Man lernt Spanisch, man holt sich einen Investor rein. Das sind ja schon Dinge, die sind jetzt, ich sag mal, eher nicht typisch für jemanden, der arbeitet. Also normalerweise machst du deinen Job, wie gesagt, wenn du selbstständig bist. Ich kenne das ja, gibst du natürlich viel, viel mehr Gas, weil es irgendwie doch deine Firma ist am Ende des Tages. Aber mich würde interessieren, wo kommt diese Motivation her? Also warum das Ganze auf sich nehmen? Du hast promoviert, du bist in einem Alter wie im Arbeitnehmermarkt in Deutschland, wo du dir wahrscheinlich aussuchen könntest, wo du arbeitest. Von vielleicht irgendwie als Spezi oder Geschäftsführer wird es da wahrscheinlich diverse Möglichkeiten auch mit der Erfahrung geben, wo man auch ein gutes Gehalt bekommt, ohne sich diesen ganzen Stress anzutun. Also woher kommt das sozusagen? Was ist das Ziel dahinter? Was ist die Motivation?
Meine Motivation ist ganz klar im Wachstum. Also ich möchte Sachen lernen, ich möchte Sachen verstehen und vor allem erfahren. Und ich bin wirklich sehr, sehr motiviert, wenn ich irgendein Ziel setze, dann möchte ich das auch erreichen. Und es kann wirklich sein, dass es dann auf dem Weg dahin die Methode sich ändert, aber ich ändere die Methode so lange, bis ich dahin komme. Und das ist so ein innerer Antrieb, den ich habe. Und solche Sachen wie, ja, in der Uni lernt man nicht, wie mache ich eine Finanzierungsrunde. Das ist nirgendwo drin. Und man kann natürlich auch zwei, drei Bücher lesen, kann man auch. Aber im Endeffekt musst du es einfach tun. Und das ist das, was ich dann wirklich gelernt habe. Ich habe am Anfang dann halt mit Investoren gesprochen, wo ich wusste, die will ich nicht. Aber es war für mich einfach Training. Es war einfach Training. Was fragen die? Warum fragen sie das? Was ist die Intention dahinter? Spreche ich mit den richtigen Leuten? Wo muss ich woanders hin? Ist das, passt das zu uns? Wie gucken die uns? Was für Netzwerke gibt es? Und das macht mir richtig Spaß. Und dann dadurch besser zu werden. Und ich gehe gerne außerhalb meiner Komfortzone. Also wenn man dann auf einmal so ein kleiner Uni-Abgänger quasi oder Doktorand dann irgendwie für Millionen von Euro pitcht, ist schon, fühlt man sich schon komisch und weiß, man braucht das Geld auch jetzt unbedingt, sonst endet das. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg zu wachsen.
Also Wachstum, was heißt das denn? Also das kann ja heißen, man verkauft nach 5 Jahren und macht dann mit dem Geld sich ein schönes Leben. Das kann heißen, man baut ein Unternehmen nachhaltig auf, vielleicht als familiengeführtes Unternehmen, was man in die nächste Generation übergibt, wenn man Kinder hat. Da gibt es ja verschiedene Motivatoren hinter. Warum oder was ist da so dein Hauptantrieb sozusagen, neben dem Lernen und Wachsen? Das sind ja so zwei fundamentale Sachen, aber es gibt ja wahrscheinlich auch noch so einen persönlichen Antrieb, so ein Ziel im Kopf, warum du das machst am Ende des Tages.
Freiheit. Freiheit, also selber zu entscheiden, was aufzubauen. Klar, man natürlich hat Investoren jetzt drin, man muss natürlich mehreren Leuten gerecht werden. Also man hat ja mehrere Interessenten, Investoren, Mitarbeiter, Kunden. Da muss man natürlich gute Balance finden. Aber für mich ist das Thema so Exit, das ist überhaupt nicht in meinem Kopf. Ich möchte ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen, das familiengeführt nicht. Das geht allein durch die Investoren nicht mehr. Aber das ist auch nicht schlimm. Natürlich soll es irgendwann auch mal finanziell gut was abwerfen, das ist dann ganz klar. Aber ich könnte vielleicht 2 Wochen auf einer Insel unter einer Palme liegen, aber dann würde ich hibbelig werden. Also dann brauche ich irgendwas anderes. Muss auch gar nicht Business sein, kann auch irgendwas anderes sein. Aber irgendein Thema, was mich irgendwie fasziniert. Und so im Bereich Startup, Unternehmensaufbau, da ist halt wirklich schon so, das ist ja ein Riesenspielfeld. Da ist ja so viele Themen drin, wo man wachsen kann. Allein Kommunikation, Kundengespräche, Verkaufen. das ist ein riesen Spielfeld. Das macht mir total Spaß und da quasi Erfahrung zu sammeln.
Und hast du eine Vision, wo es hingehen soll mit dem Unternehmen? Also was soll in 5 Jahren stehen? Soll das mal ein Unicorn werden? Gibt es so bestimmte Bereiche, willst du mal über 1000 Mitarbeiter haben? Also so, ja, du hast ja was am Ende Produktion, wenn man mal so guckt, Tesla vielleicht als großes Beispiel, ja, was natürlich, wo glaube ich 10, 15 Jahre alle gesagt haben, die gehen pleite nächste Woche und ja, am Ende des Tages bauen die heute Autos und bauen das oder machen das gar nicht so unerfolgreich. Ne? Also das war ja auch ein ganz, ganz langer Prozess oder dieses Thema Flugtaxis, was jetzt gerade noch so abstrakt ist irgendwie. Aber wer hätte vor irgendwie 5 Jahren gedacht, dass wir bei KI heute schon so weit sind? Ne? Also auch da, die Welt entwickelt sich ja sehr stark und gerade wenn man innovativ ist, du kommst aus der Robotik, das ist ja auch ein Stück weit Automatisierung, wieder was ihr da macht. Das sind ja Themenfelder, die kommen in der Zukunft. Ja. Ne? Also gibt es da so für dich und dein Unternehmen so ein Ziel, wo du sagst, da wollen wir hin, das ist ganz klar die Vision, wahrscheinlich auch noch Produkterweiterung etc. Oder irgendwann bauen wir komplette Logistikhallen. Ach so. Also gibt es da sowas im Kopf, wo du sagst, das ist so das, was eigentlich dahinter steckt, hinter der ganzen Geschichte?
Also ein Unicorn, mal schauen, you never know, mhm, ist aber jetzt nicht das plakative Ziel. Wir sind ein Hightech-Unternehmen, wir mögen geile Technologien zu entwickeln und diese Technologien sollen in 5 Jahren weltweit erwerbbar sein. Da werden wir bestimmt einige Standorte haben in anderen Ländern. Wir sind jetzt schon dabei, in andere Kontinente zu gehen. Das aufzubauen, so ein Netzwerk zu haben, dass diese Technologie, die hier in Bremen entwickelt wurde, überall verfügbar zu machen. Und dann kommt auch irgendwann das zweite Produkt, aber alles im Bereich Hightech, Robotik, das und diesen Kern werden wir auch nie verlieren. Also das heißt, also 1000 Mitarbeiter sehe ich nicht. Wir wollen eher intelligente Vertriebsnetzwerke aufbauen, mhm, und dann hier in Bremen coole Sachen entwickeln, die Spaß machen. Und das ist auch unsere DNA. So wie Tesla wird später. You never know.
Und jetzt Standort Bremen ist auch nochmal ganz interessant. Bremen ist ja jetzt, klar, es gibt ja so dieses Thema Airbus und Ariane, das ist hier, glaube ich, schon bekannter, oder so ein bisschen Rüstungsindustrie, aber so ein riesen Standort für Technologie, dafür ist Bremen aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht so bekannt. Warum Bremen? Weil ihr da studiert habt und das Umfeld habt? Oder ist es jetzt, wir haben jetzt Hamburg vor den Stadttoren sozusagen, ja, auch nicht so weit weg. Dann haben wir das ganze Rhein-Main-Gebiet, Ruhrgebiet, wo natürlich viel, viel mehr Industrie sitzt am Ende des Tages. Vielleicht auch mehr Logistik, das weiß ich gar nicht so genau. Wir haben hier in Achim ja einen riesen Amazon-Park, ist ja gebaut worden zum Beispiel. Aber ansonsten ist das auch nochmal spannend. Warum der Standort hier? Also kommt das eher durch den Hintergrund, dass ihr aus der Region kommt, oder gibt es tatsächlich auch so Standortvorteile, die ihr hier seht in der Region? Auch das Thema Mitarbeiter finden. Das ist ja auch sehr nischig, sehr fachlastig, wo ihr Personal braucht. Stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor hier am Standort.
Ja, also natürlich ist auch ein Faktor, dass wir alle hier wohnen und auch verwurzelt sind. Aber Bremen, du hast recht, also es wird immer so, ja, steht nicht dafür, aber wenn man genau hinguckt, und vielleicht sind wir da auch als Bremer von der Marketingseite noch nicht stark genug, also hier ist ein immenses Know-how von Technologie, allein schon die 3 Hochschulen, die wir haben, dann die ganzen Institute, die hier sind, also im Bereich KI, Robotik, ist hier wirklich ein Paradies. Es gibt noch nicht so viele Firmen, die hier vertreten sind, das mag sein, aber das Potenzial ist riesig und für uns ist dadurch auch die Mitarbeiterakquise in dem Bereich, weil das sind genau Leute, die wir auch brauchen, nicht so schwierig. Es ist eher schwierig, vielleicht so einen Vertriebler aus Süddeutschland zu überzeugen, hierher zu ziehen. Ja, mag sein. Aber wir fühlen uns hier wohl. Wir sind durch Bahnhof und Flughafen fast überall innerhalb kürzester Zeit. Also es gibt da auch keinen Standortnachteil. Und ich glaube, dass hier in Bremen ist so eine versteckte Perle in solchen Sachen. Und vielleicht müsste man das noch ein bisschen national und international bekannter machen. Aber ich bin hier wirklich glücklich und wir werden auch aus Bremen nicht weggehen.
Okay, also ganz klar für den Standort hier im Norden. Ich würde noch mal wissen, wie du mit Rückschlägen umgehst. Du hast eben schon so angedeutet, wenn man was baut sozusagen und was neu macht, ist das nicht so einfach. Da wird es also wahrscheinlich in der Entwicklung oder auch im Vertrieb Rückschläge geben. Wie gehst du damit um? Was machst du damit? Also wenn sowas passiert, ich frage auch, da kommen wir noch später zu, was so das Größte ist, was passiert ist. Aber vielleicht jetzt mal so generell, was sind so Themen, wo du sagst, gibt ja auch mal so Tage neben normalen Rückschlägen, dass man morgens einfach mal schlecht gelaunt aufwacht oder irgendwie eine Erkältung hat und da muss man sich ja trotzdem motivieren. Du stehst ja als Kopf des Unternehmens für alle Mitarbeiter auch da. Wie machst du das? Also was für Techniken hast du da entwickelt?
Also ich bin ganz akribisch dabei zu gucken, was ich denke. Also was beeinflusst mich gerade, worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit? Das ist ganz entscheidend. Auch wenn jetzt Probleme passieren, dann natürlich, okay, ist ein Problem da oder irgendwas, ein Rückschlag ist passiert. Warum ist das passiert? Wie können wir das ändern? Und was ist das Gute daran? Also was passiert jetzt? Also sofort in diese positiven Gedanken-Mindset wieder reinzukommen, weil das ist echt eine, das ist wirklich gefährlich. Man kann sich in negativen Sachen so festbeißen und da sich wirklich darauf stürzen. Und ich, also das würde ich, glaube ich, auf dem Kopf gar nicht mehr hinkriegen, wenn das auf so vielen Ebenen passieren würde. Mhm. Und ich würde dann überall mir das in den Kopf zerbrechen, dann würde ich wahrscheinlich zu Hause sitzen, oh Gott, wir sind kurz vorm Abstürzen oder so. Klar, es passieren Sachen, die muss man auch gucken, warum sie passieren und verhindern, dass sie das zweite Mal passieren. Aber Mindset ist so entscheidend. Ich würde sagen, 80% Mindset ist essentiell, das mit steuern zu können. Und dann natürlich noch, wo ich sehr viel Wert lege, ist körperliche Fitness, Gesundheit.
Mhm. Also Sport.
Genau, Sport. Und auch, es ist ja sonst immer nur im Büro. Also ich bin jetzt 10 Stunden im Büro am Tag. Da muss ich irgendwas gegen tun. Also sonst... wenn der Körper nicht mehr mitmacht, ist auch vorbei. Und es ist schon eine, also ich habe das irgendwann mal in so einem Buch gelesen, dass ein Gründer oder ein Geschäftsführer ist schon Hochleistungssport. Das darf man, also meistens sogar eher mental als körperlich. Mhm. Und das ist dann auch wirklich essentiell für das Thema Rückschläge. Wenn man sich da rein verbeißt oder die Negativität zulässt, ganz schnell.
Ist schon so, klar, muss fit sein. Ne? Du hast aber gesagt Mindset. Jetzt gibt es da natürlich auch 1000 Bücher, Seminare, was weiß ich nicht zu. Wie hast du da, also du hast ja gesagt, du bist quasi, dein Vater war Geschäftsführer, also vielleicht so ein Stück weit auch geprägt natürlich so in diesen Sachen, aber man lernt das ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja auch eine Entwicklung. Hast du dich damit richtig beschäftigt, als du gegründet hast? Wie hast du das gemacht?
Ich bin, es war ja noch vor Corona, dann der Zeit, bin ich oft zu Seminaren gegangen, zu Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Themen, wie steuere ich meine Gedanken, wie meditiere ich, wie mache ich meinen Kopf klar. Mhm. War essentiell, habe ich damals mehr so aus Ausprobieren gemacht, aber mittlerweile war das ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Weil das, davon kann ich jetzt nur zehren. Also jetzt ist genau das, was ich jetzt brauche. Mhm. Habe ich bis zu Corona gemacht, danach ging es halt nicht mehr. Und diese Online-Seminare, das fand ich irgendwie... Naja.
Nicht so prickelnd. Nicht aber so prickelnd. Hast du das in deinen Tagesablauf eingebaut, dass du zum Beispiel morgens dir, es gibt ja so Methoden, du setzt dich morgens hin, setzt dir deine Ziele für den Tag oder reflektierst am Ende des Tages nochmal, was ist gut gelaufen, was nicht gut gelaufen und so weiter. Gibt es da so bestimmte Routinen, die du anwendest und wo du auch so sagen würdest, jetzt nach 7 Jahren im Unternehmertum, das sind so wirklich Sachen, die funktionieren, die haben für mich gut funktioniert und die kann ich weiterempfehlen?
Ich würde das so, es ist so temporäre Sachen. Also ich habe angefangen tatsächlich immer jeden Tag die Ziele aufzuschreiben. Mhm. Das habe ich ja irgendwann damit aufgehört. Was ich jetzt mache, ist eigentlich relativ einfach. Also wenn ich aufstehe, gehe ich sofort raus an die Luft. Das ist das allererste, bevor ich aufs Handy gucke, damit ich gar nicht so sehr sofort in der Sache drin bin. Dann mache ich ein bisschen Sport, lese ein bisschen was und dann geht es in den Tag. Das habe ich sehr reduziert. Ich habe damals, ganz am Anfang, habe ich wirklich alles Mögliche ausprobiert, auch mit kalt duschen und alles, was man so kennt. Ne? Ja, hat alles seine Berechtigung. Für mich ist jetzt so ein minimaler Ansatz der entscheidende. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr, was du tust, sondern dass du was tust. Und dass man sich so ein bisschen mit dem Kopf rausnimmt aus dem ganzen, das ist ja ein Rennen. Wenn die meisten Leute stehen auf, sind morgens dann da und sind sofort, oh, das ist heute und dies und das, ich muss das machen. Und das ist nicht meins. Ich brauche diesen, quasi so die Beobachterrolle. Okay, was passiert jetzt? Wie mache ich das? Warum mache ich das? Und das klappt jetzt ganz gut.
Okay, also eher so wirklich strategisch ran dann tatsächlich an den Tag und nicht so aus dem Bauch heraus.
Das strategisch ist eher vielleicht der Ablauf, aber ich bin sehr viel Bauchmensch. Also ich höre sehr viel, was wenn die Intuition dazu sagt und nicht so sehr, klar, gibt natürlich immer auch Informationen, die zugrunde liegen, aber ich bin bisher immer sehr gut damit gefahren, halt auf meinen Bauch zu hören, was passiert.
Wenn du jetzt mal so, das heißt ja, der Podcast heißt ja So denken Gewinner. So, wenn man jetzt mal überlegt, was macht ein Gewinner aus? Das ist ja sowas vielleicht wie Erfolg, Anerkennung, finanzieller Erfolg. Was würdest du sagen, was sind für dich so die wichtigsten Faktoren? Also wie würdest du Gewinner bezeichnen? Also Gewinner gibt es natürlich auch im familiären Bereich.
Freunde, ja, hundertprozentig.
Das ist schon so, aber wir reden ja heute in erster Linie über Business und da sind es ja dann schon so eher so Kennzahlen, über die man auch ein Stück weit spricht oder auch vielleicht Mitarbeiterentwicklung, sonst was. Also aber eher so im Business-Kontext. Was würdest du sagen, was macht ein Gewinner für dich aus? Was sind so die entscheidenden Faktoren und auch so der Unterschied vielleicht zwischen Anerkennung, Erfolg, Geld als Motivation? Was würdest du dazu sagen?
Ein Gewinner gibt niemals auf. das ist eine Grundeinstellung. Es auch egal, was passiert, ich gebe nicht auf. Das ist, und ich habe auch gar nicht dieses starke Wort Scheitern, es existiert bei mir auch gar nicht. Also es gibt es aus meiner Sicht auch nicht. Es ist immer eine Weiterentwicklung, immer irgendwas, was danach passiert. Dann hat ein Gewinner Ziele, die müssen auch nicht im Beruflichen sein, wie du gerade gesagt hast, für die er steht. Und er tut das, was er gerne macht. Er ist nicht irgendwo in einem System oder irgendwo drin, wo er eigentlich gar nicht hin möchte. Wenn man diese drei Sachen irgendwie mit ein bisschen positiven Denken, also nicht naives positives Denken, sondern wirklich eine positive Grundeinstellung, dann glaube ich, dass eigentlich jeder seinen Weg erreichen kann oder seine Ziele erreichen kann, die nicht unbedingt in irgendwelchen Euros bemessen werden müssen, sondern manche machen es ja auch in anderen Bereichen. Und das ist sehr, sehr entscheidend. Klar, irgendwann wird natürlich Unternehmen wie Cellomation auch bewertet, wie viel Gewinn macht ihr, wie viel Umsatz macht ihr. Mhm. Ganz klar. Das ist auch ein wichtiger Teilaspekt von dem Ganzen. Aber wenn ich jetzt eine Person als Gewinner schreiben würde, dann würde ich es so machen wie da. Und bei mir ist es auch so, wenn ich Leute kennenlerne, die jetzt nicht in diesem ganzen Business-Spiel unterwegs sind, sondern irgendwie einen anderen Bereich haben, wo sie richtig motiviert sind, in so einem Angeln zum Beispiel. Und der kann mir dann, ist ein absoluter Fan davon, macht alles, liest alles, dann ist das richtig geil, mit dem zu sprechen. Mhm. Warum? Wie kriegst du den doofen Fisch? Was machst du da? Wie änderst du das? Und wenn Leute so ein inneres Brennen haben, wenn man das sieht, dann ist das total geil. Und ist auch fast egal, in welchem Bereich das ist.
Also Leidenschaft in erster Linie für das, was man tut, das gerne zu tun, montags nicht als schlimm zu empfinden, sondern als guten Start in die Woche. Würdest du sagen, jetzt hast du gesagt, familiär so ein bisschen vorbelastet, aber würdest du sagen, dass Unternehmertum angeboren ist, Gewinner sein vielleicht auch ein Stück weit angeboren ist oder dass man das erlernen kann?
Ich glaube, das kann man erlernen. Ich weiß nicht, ob man es bewusst erlernen kann. Ich glaube, wenn man irgendwann was tut, was man liebt, dann will man es auch immer weitermachen und irgendwann kommt man halt automatisch dahin. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie angeboren ist.
Aber meinst du auch der Erfolg, du hast es ja eben ganz schön beschrieben mit Durchhalten, das ist ja eigentlich so, das ist ja eine Angewohnheit, klar, die zieht sich durchs Leben, in der Schule, im Sport, keine Ahnung was, in jungen Jahren und dann aber, wenn man älter wird, auch. Ich finde das immer interessant. Wir haben hier tatsächlich einige Gründer, die gar nicht aus diesem Hintergrund kommen, manchmal Beamte als Eltern haben, was jetzt nicht schlecht ist, aber was jetzt nicht so unternehmerisch sozusagen eine Vorprägung wäre. Wir haben auch tatsächlich sehr, sehr viele, die, so wie du, aus einem unternehmerischen Hintergrund kommen, wo dann Geschäftsführer die Eltern waren oder selbstständig mit einer Firma oder Familienunternehmen. Und das ist, finde ich, deswegen schon sehr interessant zu wissen. Ja, also du sagst ganz klar, du meinst, das geht auf jeden Fall. Ist das, wenn du mal so über deine Mitgründer, du hast ja zwei Mitgründer nachdenkst, kommen die auch eher aus dem normalen Hintergrund oder kommen die, so wie du, auch eher unternehmerisch?
Teils. Also einer kommt auch aus dem unternehmerischen Hintergrund, hat aber auch genauso, mache ich niemals selber, und der andere nicht. Und also natürlich hast du mit ein bisschen Erfahrung, aber dieses Durchhaltevermögen, ich glaube, das ist eher ein Skill, den muss man entwickeln. Und da ist auch fast egal, ob das aus dem Unternehmerumfeld kommt oder ein generelles Durchhaltevermögen ist. Und wenn man das einmal gemacht hat und die Selbstdisziplin aufgebaut hat, dann kann man es natürlich auch da anwenden.
Ja, jetzt hast du ja gesagt, Durchhalten. Durchhalten steht ja für Langfristigkeit auch ein Stück weit. Aber wenn du mal überlegst, es gibt ja auch so kurzfristige Ziele, die man erreicht und langfristige. Was würdest du sagen, was ist entscheidend, um kurzfristige Ziele zu erreichen und was eher für langfristige?
Also für langfristige sind natürlich größere Projekte sowas wie ein Unternehmen und für kurzfristige kann es alles Mögliche sein. Es kann sein, dass ich jede Woche 30 Minuten laufen gehe, jeden Tag zum Beispiel. Das sind alles schon so Sachen. Und wenn man sich einmal startet ja alles mit der Entscheidung, ich tue das jetzt. Und wenn man diesen Satz sagt, ich mache das jetzt und dann keine Aktion hinter hat, dann wird man niemals erfolgreich sein im Leben in irgendeiner Form. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Für mich ist es auch so, wenn ich irgendwas sage, dass ich das tue, dann mache ich das auch. Und deswegen bin ich immer vorsichtig, was ich sage, weil manchmal kann das auch ein bisschen nach hinten losgehen. Aber es ist, ich glaube, auch so eine Sache, die so ein bisschen verloren gegangen ist bei vielen Menschen. So durch diese, wir haben jetzt eine extreme Bequemlichkeit durch den ganzen Komfort, den wir hier haben. Und es gibt gar nicht so den Need, sich mal so Sachen auszusetzen und mal zu gucken, was passiert, wenn ich 30 Tage nur das mache oder 30 Tage mal einen Zucker weglasse beim Essen. Es ist hart, es ist wirklich schwierig. Und dann kommen deine Freunde und sagen, hier, warum isst du den Zucker denn nicht? Bist du krank? Ja. Das ist ein Beispiel davon, das kannst du überall übertragen. Aber das ist, und dann einfach zu sagen, mir egal, ich probiere es einfach mal aus und guck das. Und das ist so, wonach ich auch extrem liebe. Also ich komme ja auch aus dem universitären Umfeld und ich weiß auch, die Expertise zu schätzen da. Aber für mich ist es immer, ich muss es selber ausprobiert haben und dann kann ich es auch wirklich sagen. Und dann sieht man auch, ist das jetzt meine Wahrheit? Die muss nicht für alle stimmen, es kann für alle auch anders sein, aber es ist meine Erfahrung. Und die ist mir viel, viel mehr wert, als wenn irgendjemand eine Studie gemacht hat zu irgendeinem Thema, wo ich gar nicht weiß, wer das gemacht hat, was er da getestet hat. Mhm. Aber es ist natürlich eine schöne Schlagzeile, hier das macht so und so und dies und das. Und ja. Das ist wichtig. Und das ist, glaube ich, ein Teil, der ein bisschen weggegangen ist, weil man natürlich immer sagen kann, guck mal, die sagen, das ist so und so, deswegen muss das so sein. Und
also eher Umsetzung und auch nicht unbedingt immer auf das hören, was andere sagen, sondern selber testen. Finde ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Ich würde gerne nochmal so auf das Thema Mitarbeiter ein Stück weit eingehen, weil das ja in der heutigen Zeit wahnsinnig entscheidend ist. Ja. Ich hatte jetzt von 2021 die letzten Zahlen, da stand über 50, ich weiß jetzt nicht, ob das der aktuelle Stand
60
ist.
Sind wir jetzt.
Okay, also nochmal sogar ein Stück gewachsen. Jetzt ist es ja so, erstmal Mitarbeiter finden in der heutigen Zeit. Du hast eben zwar gesagt, das ist für euch nicht ganz so schwer, weil ihr ein gutes Universität,
also im technischen Bereich, ja genau.
Genau, gutes Umfeld ihr habt in Bremen von der Infrastruktur. Aber generell, ich sehe das ja auch bei unseren Kunden und auch bei uns tatsächlich, ich habe es ja vorhin schon erzählt, wir kriegen hier mittlerweile viel Bewerbung für die Ausbildung. Aber wenn du 50 Bewerbungen hast, sind da halt auch nur zwei, drei dabei, wo man dann sagt, die wollen wir halt unbedingt. Das ist halt gut, sind wenigstens zwei, drei, aber es ist halt nicht mehr so wie früher. Wir sind ja ähnlich alt tatsächlich. Ich weiß gar nicht, 87er Jahrgang dann?
81 bin ich.
81, genau, 43, Entschuldigung, genau. Ja. 81. Weil wir gerade mit 37 hast du gegründet, jetzt muss man kurz überlegen. Ja. Aber das Ding ist, bei dir war es dann wahrscheinlich auch so, als ich damals mich so beworben habe, da saßen da gefühlt hunderte von Leuten für ein oder zwei Stellen. Also es war wirklich Arbeitnehmermarkt. Man musste da echt kämpfen, um einen vernünftigen Job zu kriegen. Gerade bei Jobs, die man haben wollte. Da war es nicht so, dass man sich das aussuchen konnte. Heute ist das ein Stück weit anders, wenn man gut ist. Also wenn man wirklich was kann, kann man sich ja fast aussuchen, für wen man arbeitet, wo man arbeitet. Man kann die Gehälter gut verhandeln und so weiter. Also das ist schon, die Welt hat sich halt geändert.
Komplett,
also, tatsächlich. Ob das jetzt Fachkräftemangel ist, weiß ich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall Arbeitnehmermangel ein Stück weit. Wie habt ihr das trotzdem hinbekommen, erstmal so zu wachsen in dem Bereich? Weil auch da wieder, ne? Klar, als junger Mensch kann ich mich jetzt entscheiden, vielleicht für ein Startup, ist auch irgendwie cool gerade, aber auf der anderen Seite ist da ja auch immer das Risiko, dass das halt gegen die Wand fährt und ich dann mir einen neuen Job suchen muss. Und trotzdem habt ihr es ja geschafft, jetzt von 2017, also in knapp 7 Jahren, jetzt auf 60 Mitarbeiter zu wachsen und das ja im Fachbereich sozusagen. Wie schätzt du das erstens ein und wie habt ihr das auch hinbekommen?
Also ich schätze schon so ein wie du. Es ist tatsächlich, hat sich das geändert. Es gibt nicht mehr so viel Bewerbung. Also im technischen Bereich, da passt das ganz gut, habe ich ja schon erzählt, durch die Nähe hier. Aber im kaufmännischen Bereich ist es genau dasselbe, wie du gerade beschrieben hast. Wir haben am Anfang natürlich, haben wir dieses Thema Startup, ist natürlich eine Motivation für Menschen mitzumachen, was Neues, mal raus aus den festen Strukturen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Da haben wir auch tolle Leute bekommen, die immer noch da sind. Teilweise nicht alle, aber die meisten. Dann kommt irgendwann die Phase, wo du dann größer wirst und wo dann auf einmal dieses Startup-Arbeiten gut ist, an manchen Ecken, aber manchen auch nicht. Und da kam dann schon die Sache mit externen Leuten, die auch ein bisschen was gesehen hatten. Dann hast du das Unternehmenskulturthema, dass die Leute, die natürlich die ganze Anfang an dabei waren, jetzt auf einmal auch Leute, die Erfahrung haben, treffen oder aber nicht dabei waren und das Startup gar nicht kennen. Super herausfordernd. Aber im Endeffekt leben wir natürlich auch von unserem Produkt, das sehr, sehr fancy ist für viele, auch total Spaß macht zu arbeiten und irgendwie auch an was Innovatives, Neues ist. Und ich würde sagen, die meisten, die bei uns aktuell arbeiten, haben auch dieses Thema Wachstum. Ich möchte mit der Firma wachsen. Ich habe hier eine Chance. Klar kann das auch nicht funktionieren, aber vom Prinzip her Logistik, Pakete werden dauernd verschickt, also Branche ist okay.
Und ich habe die auch in den letzten Jahren deutlich. Ne?
Genau. Und da kann ich dabei sein, ich kann meinen Teil hier beizutragen und das ist schon eine Motivation. Aber wie gesagt, das ist für weiteres Wachstum ist es schon auch eine Herausforderung. Natürlich hatten wir auch speziell in Wachstumszeiten, haben wir auch viel Lehrgeld bezahlt. Das muss man auch sagen, das ist natürlich auf einmal warst du vor zu dritt und jetzt bist du zu 60. Da brauchst du auch andere Strukturen.
Seid ihr denn linear gewachsen über die Zeit? Also immer jedes Jahr 5 bis 10 Leute mehr oder wirklich so Peaks dabei?
Auch Peaks dabei. Wir hatten natürlich, als wir die Grundsysteme entwickelt hatten, haben wir natürlich auch viel im Softwarebereich gemacht, haben wir da sehr viel in der Software eingestellt, danach dann viel im Vertrieb, also es ist immer so phasenweise und jetzt sind wir so, würde sagen, auf so einem ausgeglichenen Level, wo wir jetzt eher im Bereich Produktion, Projektmanagement Service erweitern, weil natürlich die Aufträge das auch erfordern.
Und so strukturell, das ist ja auch so eine Sache. Am Anfang, wenn die Unternehmen oder wenn man alleine gründet, dann machst du irgendwie alles selber.
Ja.
Dann hast du die ersten Mitarbeiter, musst du erstmal lernen, Sachen abzugeben.
Ja.
Und dann hast du vielleicht irgendwann sogar noch eine Ebene dazwischen, wo du dann ja nur noch steuerst ein Stück weit. Also es ist ja schon ein sehr, sehr großer Unterschied von Anfang bis dann sozusagen auch mit 60 Mitarbeitern. Wie habt ihr das gemacht? Also ist ja auch eine Herausforderung fürs Gründerteam.
Ja, so ein total schmaler Grat. Haben wir auch einige Fehler gemacht in diesem ganzen Aufbau, muss man auch im Nachhinein sagen. Und haben dann Zwischenebenen eingeführt, teilweise auch mit externen Leuten, die dann nur anders motiviert waren. Also es war schon nicht so ganz einfach, sowas aufzubauen. Mittlerweile haben wir das es gibt dann im Bereich Geschäftsführung 3 Personen, die haben ihre Abteilung darunter und jetzt haben wir es relativ schlank und auch, glaube ich, für unseren Unternehmensstand wirklich gut angepasst. Aber allein mit dem Thema kann man sich als Gründer auch Wochenenden mit beschäftigen, Bücher lesen, wie mache ich das?
Was war die größte Herausforderung? Also wo war so der größte Painpoint in der ganzen Geschichte? Gab es mal was, wo du dran zurückdenkst und sagst, boah, das war richtig, da würde ich heute anders machen?
Oder ach, ich so ein, zwei Einstellungen, die wir gemacht haben, auch in Führungspositionen, es lag jetzt gar nicht so sehr an den Leuten. Es soll jetzt nicht heißen, dass die dumm waren, sondern einfach, dass sie nicht gepasst haben zu dem und wir auch nicht in dem Gespräch gemerkt hatten, dass sie eigentlich ganz anders arbeiten wollen und wir was ganz anderes bieten. Und da sind wir jetzt ein bisschen vorsichtiger, sodass es auch passt, weil es ist ja nicht immer nur, dass die Leute nicht funktionieren, sondern es ist ja auch häufig so, dass man sie falsch einsetzt oder dass sie gar nicht da eingestellt werden, wo sie passen. Und deswegen ist das auch ein Thema, wo wir richtig achten drauf.
Nutzt ihr denn mittlerweile so Systeme? Es gibt ja so Insights, Farbenlehre, alles mögliche, verschiedene Tiertypen und
was weiß ich. Ja, die Tiere kann ich auch noch.
Genau, was ja mittlerweile so in der Umsetzung oder in der Einarbeitung von Mitarbeitern auch genutzt wird. Wir machen das tatsächlich auch mit Insights, weil das schon funktioniert am Ende des Tages.
Ja. Ne?
Menschen da einzusetzen, wo sie ihre Stärken haben,
richtig, ja.
Und sie vielleicht auch nicht zu, ich sag mal, ja, vielleicht dann auch nicht zu quälen mit Dingen, die gar nicht zu ihnen passen am Ende des Tages.
Ja.
Ne? Also merkt man ja auch relativ schnell,
geht das oder nicht. Sagt man schnell, ja.
Und habt ihr da einen bestimmten Prozess, den ihr mittlerweile umsetzt, wo ihr sagt, das ist jetzt was wirklich zu 100% funktioniert oder ist das auch immer noch so ein Stück weit, wo man dran arbeitet?
Da arbeiten wir noch dran. Also wir haben jetzt noch nicht so ein Prozessmodell. Wir haben allerdings einen Recruiting-Prozess mit mehreren Stufen, wo auch unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Blickwinkeln, das ist auch ganz wichtig, drauf gucken. Ich bin zum Beispiel erst am Ende dabei. Also wenn jemand die ganze Stufe durch hat, dann gucke ich am Ende nochmal, bin ich dabei. Bin auch eher in einer passiven Rolle, aber ich will einfach gucken, wer kommt da. Aber mittlerweile haben wir da auch wirklich auch im HR-Bereich Leute, die das wirklich schon super vorfiltern. Also ich selten, dass irgendjemand ganz am Ende da ist, wo wir dann sagen, nein.
Okay, also der kommt dann meistens auch sogar durch.
Ja.
Und so Thema Mitarbeiterbindung, es gibt ja mittlerweile alles Mögliche an Mitarbeiterbindungssachen, die so gemacht werden. So diese klassischen Sachen wie früher, so in unserem Bereich betriebliche Alterssorge und sowas, das ist alles ja so ein alter Hut, aber es gibt ja Jobfahrräder und was weiß ich nicht für Sachen, die ja mittlerweile umgesetzt werden. Macht ihr da besondere Dinge, wo du sagst, hey, damit kriegen wir sie sozusagen oder das ist Generation Y, die kriegen alle ein iPhone in die Hand oder was weiß ich nicht. Also ist ja tatsächlich so, ich weiß nicht, in unserer Generation, früher war es so, wenn du den Dienstwagen oder die Kreditkarte im Unternehmen hattest, dann war das halt irgendwie was Besonderes. Heute wollen die Leute gar keinen Dienstwagen mehr, weil sie vielleicht, in Bremen ist noch ein bisschen ländlicher, aber ist ja auch eine gute öffentliche Infrastruktur, aber gerade so in Städten wie Hamburg oder mein Zwillingsbruder arbeitet in Frankfurt, der will gar kein Auto. Also so, weil er sagt, die gehen überall zu Fuß hin und es ist schwieriger, einen Parkplatz zu finden für das Ding, als es dann zu besitzen.
Ja, sozusagen. Kann ich vorstellen. Ja, wir machen schon, wir haben tatsächlich betriebliche Altersversorgung, haben wir. Dann haben wir Fahrräder, die wir die Mitarbeiter nutzen können. Mit Jobrad gucken wir auch gerade. Wir haben natürlich auch die Events zusammen, die wir machen. Wir haben dieses Firmenfitnessprogramm, was auch gut benutzt wird, muss ich sagen. Ja, das ist schon wichtig, ob das am Endeffekt einen Mitarbeiter überzeugt, zu bleiben oder zu gehen. I don't know. Also ich finde das gut. Ich finde das auch, da werden wir auch in Zukunft noch weitere Sachen machen. Vor allem, wenn das solche Sachen sind wie Firmenfitness. Das finde ich total sinnvoll, finde ich auch gut. Ja, total gute Sache. Wir machen auch so Gesundheitsprogramme, haben wir jetzt gestartet, irgendwie so ein bisschen auch der Verantwortung als Arbeitgeber auch gerecht zu werden. Weil man muss ja auch sagen, da arbeiten jetzt 60 Leute, meistens 8 Stunden am Tag für uns. Und da haben wir auch eine Verantwortung auch über solche Themen.
Ist auch sowas wie die Vier-Tage-Woche bei euch ein Thema. Es gab ja in der Presse ganz viel eine Zeit lang, dass darüber diskutiert wurde. Homeoffice-Regelung, mittlerweile ein Freund von mir hat ein Unternehmen, fast 200 Mitarbeiter und davon sind 180 weltweit. Die kommen aus Hamburg, aber sind riesengroß geworden in der Corona-Zeit und haben halt nur remote eingestellt und dann auch so vom Führungssystem komplett anders, wie was man kennt, eher so in Teams und so weiter. Also das ist schon sehr spannend. Ist aber unfassbar stark gewachsen und mittlerweile habe ich ja so das Gefühl, ich sehe es auch bei uns, dass das ein bisschen zurückkommt und die Leute sich auch gerne sehen wollen oder nicht nur irgendwie, der eine sitzt in Südamerika und sieht dann seinen Chef nach 5 Jahren, das ist immer so gefühlt. Wie siehst du das so, also die beiden Punkte, einmal so das Thema Remote, 4-Tage-Woche ist ja gerade in der Presse auch wieder, jetzt kommt von der Politik, wir müssen wieder mehr arbeiten, nicht mehr weniger. Also ändert sich ja auch alle Nase lang gerade was. Aber wie würdest du das als Unternehmer beurteilen, diese beiden Punkte?
Boah, diese 4-Tage-Woche ist auch so ein, ich glaube, so ein mediales Thema, ob das wirklich praktikabel ist. Also bringt mir das, wenn ich 4 Tage arbeite und am 5. Tag rufen meine Kunden die ganze Zeit an. Also das ist, ich bin gar nicht so sehr so ein Freund von diesem Zeitmodell, ich muss x Stunden arbeiten, sondern das Ergebnismodell. Und wenn das am Ende dasselbe Ergebnis in 4 Tagen geschafft werden kann, statt 5, im Endeffekt ist es wichtig, dass wir Erfolg haben. Das Thema Remote, Homeoffice haben wir natürlich auch, da sind wir auch sehr, sehr flexibel und je nach Bedarf. Ich persönlich ich fahre jeden Tag ins Büro. Und ich wohne auch außerhalb von Bremen, also ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde Anfahrt jeden Tag, also eine Tour. Mhm. Ich finde das so wichtig, also so wichtig im Büro zu sein, die Leute zu sehen, zu spüren, was sind wirklich Themen und mal Sachen schnell zu regeln. Natürlich gibt's auch Bereiche, wo das gar nicht erforderlich ist, wo man wirklich auch für sich arbeiten muss oder so möchte. Oder manche können auch besser in Ruhe arbeiten, alles gut. Für mich ist das total wichtig, ist genauso wie mit Kunden. Also ich kann natürlich alles online erledigen, aber ich einmal hinfahren, das sind 10 Online-Termine, plus du hast eine Beziehung zum Kunden aufgebaut. Also es ist wirklich, es ist eigentlich nicht so schwer. Und manchmal denke ich auch, dieses ganze Digital erleichtert uns sehr, sehr viel. Aber müssen wir wirklich aufpassen, dass nicht diese grundlegenden Sachen völlig über den Haufen gehen damit. Also deswegen finde ich auch gut, dass wir hier persönlich sitzen und das nicht remote machen, sondern das ist einfach, glaube ich, wirklich gefährlich, alles zu digitalisieren.
Und so Generationsthema, also das Ding ist, wir sind ja so aufgewachsen, dass man gar nicht remote das gewöhnt war überhaupt, muss man ehrlicherweise sagen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, da musste einmal in der Woche der Laptop die Daten irgendwie aktualisieren und dann war das ein Riesenprozedere über 2 Tage, wo das Ding ans Modem angeschlossen wurde. Da gab es, glaube ich, nicht mal ISDN zu der Zeit. Oder kann sein, dass das gerade kam. Heutzutage ist ja aber, sind ja die ganzen jungen Menschen das eigentlich gewöhnt mit Social Media und so weiter, was ich auch gut finde. Viele Sachen machen wir auch selbst mittlerweile, aber es ist ja tatsächlich doch so ein Generationsthema am Ende. Habt ihr da Themen oder ist eure Belegschaft eher älter in deinem Alter oder doch eher jünger? Wie würdest du das beurteilen?
Also wir sind so im Durchschnitt, glaube ich, so 35 bis 40 Jahre alt, so. Also im Durchschnitt. Ich sehe es jetzt nicht so als Generationenthema, kann ich mir vielleicht in anderen Bereichen vorstellen. Aber wir haben natürlich auch dadurch so eine Maschine bauen, natürlich auch viele, die auch herkommen müssen. Also das kannst du jetzt nicht remote machen. Wir stellen uns natürlich auch über Leute ein und es gibt ja auch also darauf ein, dass Leute diese Remote-Anforderungen haben. Das ist auch völlig okay. Und wenn sie dadurch besser arbeiten oder kein Nebeneffekt dadurch passiert, bin ich auch total fein mit. Mir ist nur wichtig, dass man sich ab und zu mal sieht. Das ist tatsächlich, manchmal ist es der einzige Unterschied, den man machen kann.
Du musst auch noch mal Menschen
zwischen. Ja, natürlich.
Wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, der Hendrik, was ist das für ein Typ? Was meinst du, würde ich überhaupt sagen?
Ein ruhiger, besonderer, zielstrebiger, euch ein bisschen verrückter Chef.
Okay, gibt es auch Sachen, die Sie nicht so gut finden würden? Oder meinst du, da kommt nur was Positives?
Ah, da kommt bestimmt auch was Negatives. Das sind bestimmt einzelne Entscheidungen mal. Oder vielleicht, wenn ich manchmal zu besonnen und das ist schwer zu sagen. Je nachdem, wie du fragst. Ne?
Sehr gut. Letzte Frage so zum Thema Mitarbeiter. Gibt es noch so für langfristige Mitarbeiter irgendwelche Bindungsprogramme? Habt ihr so Beteiligungsgeschichten? Gibt es ja ganz oft, dass dann Mitarbeiter beteiligt werden bei Startups. Manchmal halt auch nicht. Wir hatten auch, da vielleicht nochmal kurze Triggerwarnung, wir hatten tatsächlich mal einen Gründer, der hat von einem Beteiligungsprogramm erzählt, was aber nicht mit den Investoren abgestimmt war, was wir dann wieder rausschneiden mussten, nachdem es schon öffentlich war. Also gerne, wenn du dazu was sagen kannst, dann gerne was dazu, wenn ich es aber auch in Ordnung.
Nee, wir haben das nicht in der Form, wir haben aber andere Benefits. Für solche Sachen. Ja, aber das haben wir uns damals dann auch mit den Investoren, war kein Modell, das wir fahren. Aber dadurch ist natürlich auch mal eine Sache, was man darauf sieht ob man den Leuten halt gute Gehälter bezahlt, jetzt, oder ob man sagt, hier, dann, du hast vielleicht dein Benefit in 10 Jahren, in 15 Jahren. Und da war die damals die Entscheidung so. Aber wir zahlen gut, wir haben auch gute andere Benefits, die dazu sind, deswegen, glaube ich, ist es in Ordnung.
Okay. Ja, 16 Mitarbeiter geben mir auch recht. Die hätten ja nicht anfangen müssen, sondern haben es ja freiwillig gemacht. Kommen wir mal nochmal zum Thema des Unternehmens. Mich würde nochmal deine Meinung interessieren, da du ja auch so aus der Automatisierung kommst. Wir haben gerade dieses Riesenthema KI. Jetzt habe ich gesehen, eure Technik ist ja auch softwarebasiert. Es wird irgendwie gefilmt, wie kommen die Pakete an und werden sie gedreht und dann richtig positioniert. Aber was meinst du so dieses ganze Thema künstliche Intelligenz? Du hast gerade schon gesagt, es sind viele Sachen gar nicht mehr von den Menschen gemacht in der Logistik, sondern von Maschinen. Wie siehst du das alles? Weil bisher, das, was ich so wahrnehme, du hast halt irgendwie so diese Large Language Models, also kannst dann mit denen da irgendwie agieren, die helfen auch im Marketing und sonst was. Aber was ich noch nicht so richtig gesehen habe, ist, dass jetzt irgendwie ein Roboter mit KI rumläuft. Also das gab es noch nicht. Oder dass jetzt zum Beispiel auch Hightech-Unternehmen, Technik, da KI einbinden, sodass wirklich nicht nur eine Software läuft, sondern die auch noch intelligent ist am Ende des Tages und sich selbst vielleicht optimiert. Ja. Wie ist das so, wie würdest du das jetzt, ich sag mal auch, der aus dem Bereich kommt, einschätzen? Wie siehst du das für euer Unternehmen? Ja. Was kommt da noch, was kann man da so erwarten in den nächsten Jahren? Oder wo ist der Stand auch gerade?
Ja, also KI in der Logistik, ganz klar bei den ganzen Planungs- und Steuerungsprozessen, da ist das schon verbreitet. Roboter, das sieht so wie ein Mensch rumlaufen, gibt's glaube ich bei Amazon jetzt, wir testen das, sieht immer noch holprig aus, ist aber mit rasanter Entwicklung, also wirklich unheimlich manchmal auch. Man denkt immer, Logistik ist ja eigentlich, es gibt Roboter, die bauen Autos und es gibt, in der Logistik werden Pakete bewegt, ist ja, muss ja viel einfacher sein, ist es aber nicht, weil das Auto ist immer gleich und das Paket kann alles sein. Und das ist für eine Maschine super schwierig und da kommt dann halt auch dieser ganze KI Fokus rein. Sobald eine Kamera da ist und irgendwas erkennen muss, kann das System auch noch lernen. Und ich denke, dass wir in 2-3 Jahren da auch in der Logistik sehr, sehr viele Roboter haben, die Tätigkeiten übernehmen werden. Und das ist manchmal auch gar nicht so schlecht, weil man muss auch echt sagen, das ist ein sehr, sehr harter, monotoner Job, der da durchgeführt werden muss. Und das können die Menschen aus meiner Sicht auch besser woanders arbeiten. Und da ist auf jeden Fall was zu tun. Bei uns ist es auch, wir haben, wie du gesagt hast, wir haben eine Kamera über unser System, um zu erkennen, wo die Pakete sind. Und da werden jetzt auch, da setzen wir jetzt aufs Thema KI und machen neue Features, um zu erkennen, was da bewegt, welcher Zustand hat das, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ist schon ein Riesenspielfeld so zum Ausprobieren, aber hat auch einen Mehrwert.
Aber eingebunden ist es noch nicht ins System, richtig? Also das war quasi, also KI ist bei euch noch nicht richtig in der Anwendung, in der Praxis,
oder? Je nachdem, wen du fragst. Also für manche ist ja KI schon, dass ich die Pakete erkenne und dann so bewegen kann. So richtig KI, wie du es gerade beschrieben hast, das kommt jetzt bei uns.
Okay, und meinst du, das gibt nochmal einen richtigen Turbo für den Standort, für gerade produzierende Unternehmen? Weil es ist ja schon, also wir sehen es hier bei uns gerade, wir testen gerade ganz, ganz viel, wie ihr das auch macht. Und ein paar Sachen so richtig, richtig abgefahren, wo du denkst, das kann doch nicht sein, dass das jetzt so funktioniert schon. Wo man auch sagen muss, von einem halben oder einem Dreivierteljahr war das noch, ich sag mal, wirklich nicht gut, wenn man jetzt bestimmte Sachen hat machen lassen. Ja. Jetzt macht man das Gleiche nochmal und denkt, das ist doch nicht so ernst, also was da passiert in den letzten.
Aber es ist trotzdem unheimlich, oder? Weil du weißt ja nicht, warum es passiert.
Irgendwie muss ja im Hintergrund da irgendwas passieren.
Irgendwas wird passieren, genau. Aber also, was passiert, genau.
Ja, das ist schon ganz spannend. Vor allen Dingen, wie gesagt, wir uns ja nicht kannte bisher. Richtig, und mittlerweile setzen alle Unternehmen das irgendwie ein. Gibt ja auch da verschiedene Sachen so im Callcenter-Bereich, wenn man so amerikanische Unternehmen anguckt, die ja teilweise 80-90% der Mitarbeiter einsparen. Oder mir wird jetzt gerade ein Freund erzählt, der hat irgendwie am Wochenende eine Stunde mit so einem Chatbot wegen irgendeinem Problem mit einem Unternehmen geschrieben und dann irgendwann hat er so gedacht, das kann doch nicht sein, Sonntag, 21 Uhr, entweder ist das jetzt wirklich im Ausland, jemand, der arbeitet fürs Unternehmen, aber es war halt ein Chatbot. Also es ist ihm erst nach über einer Stunde aufgefallen überhaupt in der Kommunikation, weil die ja mittlerweile schon sehr, sehr gut sind, diese Sachen. Aber die sind jetzt gerade so in den letzten Jahr, finde ich, extrem gut geworden. Deswegen wäre das so spannend. Siehst du es so, dass in 5 Jahren in so Hallen oder in so, gibt ja so diesen Film iRobot, wo dann wirklich diese Produktion komplett autark läuft, ohne dass da ein Mensch überhaupt noch sitzt?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, den Mensch braucht man immer noch und in anderen Tätigkeiten, in Steuerungs- und kreativen Tätigkeiten. Ich glaube und hoffe, dass die KI das nicht übernehmen wird. Sie soll da eingesetzt werden, wo es wirklich einen Benefit hat. Ich glaube schon, dass sich das grundlegend ändern wird und die Geschwindigkeit ist wirklich atemberaubend, die dazu ist. Und auch für den Industriestandort Deutschland, klar, es gibt natürlich ganz viele andere Länder, wo kann ich Maschinen oder Komponenten günstiger produzieren. Aber das Thema KI-Software ist natürlich ein Riesenthema, um dann wirklich auch noch am Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein. Und deswegen ist es auch richtig, da mitzumachen und nicht zu sagen, nee, wir warten ab, sondern wir gehen in die Vorreiterrolle da.
Aber entwickelt ihr auch eigene Software oder nutzt ihr das, was sozusagen da ist?
Wir entwickeln eigene Software. Natürlich gibt es Bausteine, die man nutzen kann, die irgendwie verfügbar sind. Aber im Grundlegenden haben wir unsere eigene Software.
Okay. Gehen wir doch mal so aufs Thema des Unternehmens ein bisschen konkreter ein. Ich würde gerne noch mal wissen von dir, was war so die beste berufliche Entscheidung, seitdem du gegründet hast, also mit eurer Firma? Was war das, wo du gesagt hast, da war wirklich so ein Schlüsselmoment und da ging es dann vielleicht auch steil berghoch oder da war wirklich so ein Punkt, wo es dann losging?
Das sind viele, viele Punkte. Also sich für die Spanier als Investor zu entscheiden, ganz klar. Dann hatten wir einmal das Projekt, das du auch in dem Video siehst bei DHL, wo wir quasi diese Anlage austauschen. Da waren wir noch relativ klein als Firma und da war die Anforderung halt an einem Wochenende das Ganze zu erledigen. Also Samstag hatte unser Partner, der Integrator, die alte Anlage raus und wir Sonntag einen halben Tag und danach ging die Produktion an. Das war schon im Moment so, boah, wenn das jetzt nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund, natürlich waren wir überzeugt, dass es funktioniert, aber da musst du auch entscheiden. Also das ist natürlich auch, wenn es nicht funktioniert, dann sehr sehr wahrscheinlich nicht mehr hier. Dann hast du einen anderen Gast heute hier.
Ja gut, aber kann man ja zum Glück versichern, so eine Sachen, aber es ist halt...
Ja, aber das spricht sich rum. Also, ja, wenn du so neu bist und dann das erste Mal irgendwo eingehst und dann, die Branche ist da klein. Dann,
okay, aber die Entscheidung war schon gut, es zu machen und dann einfach durchzuziehen. Gab es denn auch so eine richtig schlechte Entscheidung, wo du sagst, so, da haben wir, also, oder anders gefragt, was bereust du am meisten unternehmerisch so aufs Unternehmen gesehen? Welche Entscheidung bereust du am meisten? Wo sagst du, das hätte vielleicht anders wesentlich besser sein können?
Ich würde sagen, das ist vielleicht auch, das ist nicht eine einzelne Entscheidung, aber es ist eine Art, wir haben uns eine Zeit lang sehr lange mit uns selber beschäftigt und selber optimiert. Speziell als durch die Corona-Zeit man diesen Außenkontakt nicht mehr hatte, haben wir halt an uns gearbeitet und da ein bisschen den Kunden aus dem Augen verloren. Und das würde ich jetzt im Nachgang sagen, das war nicht so schlau. Da haben wir zu Fokus in Optimierung von inneren Prozessen hier und da und gar nicht so sehr wirklich am Machen nach draußen, wo es dann zählt. Und das haben wir ein bisschen versäumt.
Gab es denn schon so einen Tipping Point bei euch? Also wo du sagst, so da ist so ein exponentielles Wachstum losgegangen und seitdem schießt das durch die Decke? Oder meinst du, der kommt noch? Also wo steht ihr da?
Nee, wir haben jetzt zwei richtig große Kunden, die mehrere Maschinen kaufen, die jetzt mit quasi unser Skalierfaktor hochmachen. Den haben wir schon erreicht. Es wird dann später spannend, das halt auch das ganze Unternehmen so zu skalieren. Nicht nur den Vertrieb, sondern die Bereiche danach. Aber diesen Tipping Point, den hatten wir schon, ja.
Okay, und das würde mich auch nochmal interessieren. Jetzt hast du es vorhin gesagt, ihr habt so eine Veranstaltung gemacht das erste Mal, dann 50 Leute eingeladen, 3 kamen. klar, da ist jetzt DHL draus getan, was ja super ist. Okay. Natürlich super Referenzkunde, aber auch wenn man jetzt bei Amazon anruft und sagt, wir haben hier DHL als Kunden, ist ja wahrscheinlich nicht so selbstverständlich, dass die einem direkt eine Chance geben. Wie macht ihr das? Also was sind so Marketinginstrumente, wo du sagst, das ist eigentlich das, was am meisten Wachstum bringt, das bringt auch Kunden und das hilft uns am ehesten bei der ganzen Geschichte?
Also bei uns ganz klar Videomaterial und gepaart mit einer Kundenreferenz. Also wir sind schon bekannt in dem ganzen Markt als was sehr Innovatives, sehr, sehr Vernünftiges.
Aber warum? Also wie habt ihr das gemacht? Das wird ja nicht nur von einem YouTube-Video kommen wahrscheinlich, ne?
Nee, wir haben natürlich auch aktiv unsere Zielgruppen angesprochen. Also die Zielgruppe ist jetzt nicht unbedingt der DHL, sondern der Integrator, der davor ist, wie so ein Generalunternehmer. Und die sprechen wir an, zeigen in unserem Produktportfolio und dann arbeiten wir halt viel mit Referenzen. Und was auch wichtig ist, dass die Leute die Maschinen sehen. Also das ist ganz entscheidend. Also ein Video ist immer gut, aber sie müssen halt entweder zu uns kommen, wo die Maschinen sind, oder zur Kundenreferenz besuchen, das geht auch beides, und dann die persönliche Beziehung aufbauen. Ist jetzt einfacher, weil wir natürlich Sachen im Feld haben, es ist erprobt, wir sind auch schon jetzt 6, 7 Jahre alt. Es ist natürlich nicht mehr so, dass sie sagen, okay, also, aber am Anfang, wenn du noch gar nichts hast, super schwierig. Und speziell in Deutschland, glaube ich.
Und im Ausland hast du vorhin auch gesagt, die ersten Auslandsniederlassungen, wahrscheinlich Vertriebsniederlassungen werden ja eröffnet. Oder geht ihr schon richtig in Produktion in Ausland?
Nee, es ist Vertriebsnetzwerke. Wir haben einen Partner hier aus Bremen, auch die Firma Melchers, großes Handelsunternehmen, ein super Partner. Die machen für uns den Vertrieb in Südkorea und in Singapur. Wir haben jetzt eine Maschine in Chile stehen. Brasilien kommt jetzt auch noch dieses Jahr. Gucken ein bisschen Amerika, aber alles natürlich Schritt für Schritt. Es ist schon eine herausfordernde Zeit, so aufzubauen, dass am Ende so eine Maschine ist, die dann auch funktioniert.
Und jetzt haben wir ein Produkt bisher. Das heißt, die Skalierung erfolgt ja nur sozusagen über dieses eine Produkt. Ist denn geplant, das noch weiter auszubauen, also verschiedenste Sachen zu machen? Oder ist jetzt wirklich erstmal der Fokus wirklich nur darauf und dann, wenn da keine, ich sag mal, Wachstumsmöglichkeiten mehr sind, dann geht es in andere Bereiche? Weil ja, diese Technik, die ihr gebaut habt, ist ja wahrscheinlich nicht nur dafür anwendbar, sondern ich schätze mal ja für andere Dinge auch.
Richtig, also das, was du hier siehst, ist quasi das Basiselement und wir können diese Basiselemente in verschiedenen Anwendungen und in verschiedenen Industrien anwenden. Das heißt, für uns ist ein Produkt eigentlich eher ein Softwarebaustein, die Bewegung zu programmieren und das wollen wir jetzt überall ausrollen. Wir wollen kein neues Produkt im Sinne einer neuen Hardware oder so oder neue Lösung für ein anderes Problem. Wir machen jetzt die nächsten Jahre wirklich das hier in großer Stückzahl, weil das skaliert dann natürlich dann, das Modul ist immer gleich. Und wir können natürlich in andere Industrien reingehen, mit demselben Produkt, mit derselben Struktur, mit demselben Produktionsnetzwerk, ohne dass wir das wieder komplett anpassen müssen. Und das ist unsere Skalierung. Und wenn wir dann in 3, 4, 5 Jahren sagen, boah, jetzt sind überall unsere Systeme im Einsatz, dann gucken wir mal.
Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das heißt, das Gerät an sich, da habt ihr natürlich eine Marge und verdient Geld damit. Und gibt es dann auch noch sowas wie Serviceaufträge
Genau.
oder, also genau, das heißt, es ist jetzt nicht nur so ein Abschlussgame, also verkauft und dann sieht man sich
Nee,
nicht
nee,
mehr,
nee.
sondern Wartung und sowas gehört dann sozusagen
Genau.
auch dazu. Das heißt, die Strategie ist dann ja wahrscheinlich, das erstmal viel in den Markt zu kriegen, um dann, und womit verdient ihr mehr Geld? Mit dem Verkauf oder dann mit der Wartung der Geschichten?
Also wir sind relativ wartungsfrei, aber wir haben natürlich Wartungsprozesse und auch so Regelintervalle, aktuell durch den Verkauf.
Okay,
Weil
und
wir
da kann man fragen, was kostet so eine Anlage im Regelfall, wenn man die jetzt kaufen würde?
ist unterschiedlich von der Größe und der Funktion, startet bei wenigen tausend Euro bis hin zu sechsstellig.
Ja, okay, also dann schon deutlich größerer Bereich. Wo investiert ihr am meisten als Unternehmen? Eher in Vertrieb, eher in Entwicklung, eher in Mitarbeiter? Gibt es da so einen Bereich, wo du sagst, da sind wir sehr schwerpunktmäßig unterwegs? Gerade jetzt, also am Anfang ist klar, wahrscheinlich Produkte in erster Linie, aber gerade jetzt, wenn man dann doch schon so eine gewisse Größe hat. Und was würdest du sagen, vor allen Dingen, was bringt am meisten Geld zurück?
Also wir investieren aktuell in Vertrieb und Mitarbeiter. Entwicklung haben wir natürlich auch ein großes Team, aber da werden wir jetzt nicht weiter aufstocken, weil die haben ihre Arbeit in Anführungszeichen gemacht. Die haben ein tolles Produkt entwickelt, das wir gut verkaufen können. Da bleiben wir quasi auf dem gleichen Level wie vorher. Und natürlich, wenn du es jetzt im Umsatz siehst, ja, es ist jetzt nicht nur der Vertrieb, sondern es ist ein Teamspiel. Also ohne die Entwicklung hätten wir niemals so ein Produkt. Wir haben auch immer noch, dass wir relativ enge Verhältnisse haben zwischen dem Sales-Prozess und dem technischen Prozess. Wie lege ich das aus? Deswegen würde ich nicht sagen, dass ein Bereich den meisten Benefit bringt, sondern es ist echt eine Teamarbeit, speziell bei dem Produkt, was wir haben.
Okay, also eigentlich der Mix aus allem. Und
Genau.
gibt es denn einen Bereich, wo du sagst, da ist am meisten Return of Invest, also wo du wirklich das richtig messen kannst, oder ist es wirklich dieser Gesamtmix?
Meinst du jetzt intern
Ja,
oder
genau.
ist der Gesamtmix?
Okay,
Ja.
sehr gut. Ja, dann sind wir schon fast durch. Ich habe noch mal so ein, zwei Sachen, die tatsächlich so ein bisschen aktueller sind. Wir haben jetzt gerade so das Thema Lieferkettengesetz, was ja so riesengroß ist im Unternehmensbereich. Jetzt habt ihr große Kunden, die ja dessen
Ja,
auch
klar.
verpflichtet sind. Ihr selber ja wahrscheinlich noch nicht, aber ihr müsst ja auch dann irgendwie tausend Sachen nachweisen. Wie macht ihr das als Unternehmen? Das ist gerade so halt ein Riesenthema bei uns auch in der Kundschaft, wo ich ganz, ganz viel mitkriege, dass da gerade die meisten Amok laufen, auch wenn das erst ab nächsten Jahr verpflichtend ist. Aber gerade so KMUs, die ja denken, Sie
Das ist
müssen es
Wahnsinn.
nicht, ist ja trotzdem. Was macht ihr da? Würde mich auch mal interessieren, so als Startup, wie geht man damit um?
Ja, es ist tatsächlich eine Herausforderung. Wir müssen es nicht, ist richtig aktuell, aber kommt natürlich, weil wir natürlich auch speziell bei so Rahmenverträgen auch dieses Thema haben. Ne? Da wird der Lieferant getestet und das nachweisen. Also wir gucken uns schon die Themen an. Wir werden auch Ende des Jahres da nochmal aktiver werden in dem Bereich. Aber es ist noch nicht so, dass es jetzt das Hauptthema ist, aber für uns auch wichtig. Weil große Kunden kaufen irgendwann nicht mehr, wenn du sowas nicht nachweisen kannst.
Und so als Standort Deutschland, jetzt produziert ihr auch noch hier. Ihr könntet ja wahrscheinlich auch in China produzieren und das auslagern, wäre wahrscheinlich günstiger am Ende des Tages. Wie siehst du das so für die nächsten Jahre, Deutschland als Standort für Hightech-Unternehmen?
Also ich glaube, es ist essentiell, dass wir das sind oder werden. Ist natürlich eine Herausforderung im Thema Kosten. Also wir haben natürlich unsere Produktion hier bei uns, weil wir natürlich auch sehr in dem Entwicklungsbereich waren, hat sich viel geändert. Also das braucht man nicht auslagern. Und aktuell ist das auch super mit Kapazität und alles, was wir haben, was in der Zukunft ist. You never know, aber dass wir das jetzt nach China bringen, das sehe ich auch nicht, weil dann gibt es hier natürlich auch dieses Thema auch noch woanders dann irgendwann zu
Ja,
kaufen.
okay,
Wenn
also
nicht.
Copycats dann.
Ja,
Ja.
nicht so allgemein, aber es ist natürlich ein Risiko da, das zu machen. Und aktuell fahren wir gut mit dem System, was wir haben. Ich sehe es aber für wichtig, hat man ja speziell auch in diesem Halbleiter-Thema gesehen, dass wir das auch in Deutschland haben, dass wir nicht so abhängig sind von allen von außen.
Ja, aber siehst du es denn so, dass als Unternehmer würdest du nochmal Deutschland gründen oder eher im Ausland, wenn du es heute entscheiden könntest mit der Erfahrung?
Also wettertechnisch Ausland, ja. hätte ich andere Optionen, aber nee, Deutschland ist schon gut.
Okay, cool. Letzte Frage, dann sind wir schon fast durch. Mhm. Ich würde gerne noch wissen, was würdest du Menschen mitgeben, die jetzt selber vor der Frage stehen, zu gründen, sich selbstständig zu machen? Was wäre dein Ratschlag an diese Menschen? Lass es?
Oder? Nein. Also auf jeden Fall ist es nicht für jeden gemacht. Das muss man sich wirklich, es ist nicht, man ist auch kein schlechter oder besserer Mensch, wenn man gründet. Also man muss wirklich wissen, worauf man sich einlässt, dass man relativ viele Einschränkungen hat, aber auch eine unendliche Chance. Und im Endeffekt würde ich jedem raten, der das überlegt, hör auf dein Herz. Ist das das Thema, was mir Spaß macht? Ist das eigentlich mein Hobby? Mhm. Und habe ich Lust, mehrere Jahre das mit vollem Fokus durchzuziehen? Und wenn du beide Fragen mit Ja beantworten kannst, dann glaube ich, ausprobieren.
Okay, sehr cool. Vielen Dank, Henrik, für die Zeit, dass du dir die ganze Fragerei hast gefallen lassen sozusagen.
Kein Problem.
Und ich bin gespannt, wo es bei euch hingeht. Ist auf jeden Fall ein spannendes Produkt und mega Wachstumspotenzial. Du hast gerade gesagt, Hockeystick ist gerade so erreicht. Also vielleicht machen wir dann doch nochmal mit über 1.000 Mitarbeitern in 5 Jahren einen neuen Podcast.
Okay, können wir machen. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Sehr cool, Dankeschön.